ARD.
Hallo liebe Julia.
Hallo Sina Kürz, grüß dich. Schön, dass wir mal wieder zusammen sind hier.
Ja, schön, dass wir uns hören. Heute zur 101. Folge Fakt ab.
101 Dalmatina und Fakt ab Folgen.
Sag mal, genau, ja?
Apropos hier Zahlen, hast du gelesen, du hier Astrogirl, dass der Mond 40 Millionen Jahre älter ist als bisher angenommen?
Ja, habe ich gelesen, aber irgendwie, auch wenn ich den Mond natürlich sehr liebe und seine ganze Entstehungsgeschichte, hat es mich jetzt irgendwie nicht so, ich weiß nicht, ja, dann ist er jetzt halt 40 Millionen Jahre älter, ne? Ja. Oder dann ist er 40 Millionen Jahre jünger. Irgendwie merke ich dann, das ist eine coole Info und cool, dass sie es rausfinden. Aber ja, vielleicht findet der Mond es auch nicht so cool, dass er, dass sein wahres Alter jetzt irgendwie da ist. Vielleicht wollte er gar nicht, dass alle wissen, dass er viel älter ist, als er erstmal so vorgegeben hat.
Aber nicht so überraschend. Deswegen haben wir es einfach diese Woche aussortiert, als wir uns so durch die Wissenschaftsmeldungen geklickt haben. Was hast du noch so gefunden?
Ich freue mich sehr heute über, darüber zu sprechen, wie schön manche Menschen an ihren Tieren, an ihren Haustieren hängen, so sehr, dass es bis ins Grab mitgeht.
Oh, ich rede auch über Tiere. Und zwar, welche Hunderasse auf Dating-Profilbildern dich am attraktivsten macht? Und
sehr schön.
Meine erste Studie wird uns spalten. Ich freue mich schon drauf. Und zwar, wie stehst du zu Lakritzina?
Gut.
Echt?
Sehr gut. Ich mag Lakritz. Also ich mag Lakritz aber auch, weil das hat ja mit Anis zu tun, ne?
Ja.
Mit dem Gewürz.
Ja.
Und Anis heißt rückwärts.
Sina!
Genau.
Okay, aber vielleicht muss ich trotzdem unsere Freundschaft nochmal überdenken. Ich bin nämlich exakt auf der anderen Seite des Spektrums, was Lakritz angeht oder Dinge, die nach Anis schmecken. Also wenn ihr auch so seid wie ich, dann stellt euch für die nächsten 5 Minuten vielleicht schon mal so einen Eimer bereit, weil wir reden jetzt ganz viel über Lakritz. Was sind die 5 Geschmackssinne? Lass sie uns nochmal kurz durchgehen. Süß?
Süß, sauer, salzig auch.
Ja.
Ne? Also süß, sauer, salzig. Was ist mit Umami?
Umami ist mit drin mittlerweile, ist mittlerweile anerkannt. Hat 80 Jahre gedauert, aber dann haben sie sich irgendwann gedacht, ja doch, Umami darf auch dabei sein. Und bitter.
Und bitter.
Das sind die 5. Und unser 6. ganz individueller, spezialisierter Geschmackssinn könnte Lakritze sein. Es gibt nämlich eine Studie, dass wir für Salmiak, also das ist in Ammoniumchlorid und das ist in so Salzlakritz drin, dass wir dafür ganz spezifische Rezeptoren auf der Zunge haben. Das haben sie getestet, einmal an Labormäusen und einmal an menschlichen Zellen. Und da bin ich das erste Mal gestockt, weil ich dachte, Moment mal, Labormäuse, die haben ja wirklich schon ein schlimmes Leben, aber dass sie jetzt auch noch Lakritze fressen müssen, da ist für mich eine Grenze erreicht.
Aber wie wurde das, vielleicht gibt es ja auch Mäuse, die gerne Lakritze essen.
Ja.
Also vielleicht waren manche so, ah geil, endlich mal was anderes als... Was kriegen die sonst?
Was kriegen Mäuse?
Nahrung, keine Ahnung.
Ja, wahrscheinlich eh so ein Brei, ne?
Oh. Ja.
Aber
ja,
die Bedingungen von Labormäusen, uiuiui. Das ist jetzt wieder mal nicht so ein schönes Thema.
Ja, da wollen wir nicht hin, aber okay, Lakritze.
Und das mit diesen Zellen ist eigentlich total spannend, weil es macht evolutionär Sinn, dass wir Lakritze eigentlich erstmal grundsätzlich hassen. Ja, also erstmal bin ich im Recht.
Okay, also du bist normal, verstehe.
Ich bin normal. Weil diese Rezeptoren, die eben auf Ammoniumchlorid bzw. Ammoniak anspringen, nicht Ammoniak, Salmiak, genauso wie auch die Bitterrezeptoren auf der Zunge, die sind dafür da, dass wir, wenn wir was essen und das schmeckt danach und die Rezeptoren springen an, wissen, das sollten wir vielleicht nicht essen. Könnte giftig sein, ne? Weil Dinge, die giftig sind, schmecken oft bitter oder eben so widerlich wie Lakritze. Und das Komische ist aber ja, dass offensichtlich bei manchen Menschen diese Rezeptoren nichts Negatives auslösen. Und sie sagen, Lakritze, voll lecker. So komische Menschen wie
lecker,
du,
Gift.
Sina. Ja, lecker, Gift. Und das liegt wohl daran, dass wir einfach diesen Geschmack von Lakritze erlernen können. Also wir können zum Beispiel auch lernen, Koriander zu mögen. Ne? Wenn uns von Anfang an das gesagt wird, das ist ganz toll und wir daran gewöhnt werden schon als Kinder, dann lernen wir das einfach anzunehmen und zu lieben. Es ist, finde ich, total weird. Und deswegen lässt sich auch so ein Unterschied, so ein Lakritz-Äquator in Europa zum Beispiel feststellen. Leute im Norden, keine Ahnung, so Dänemark, Niederlande und so weiter, die essen bis zu 2 Kilo Lakritz pro Kopf pro Jahr.
Ja.
Und im Süden, zum Beispiel auch Süddeutschland, ist da auch ganz anders, sind es nur 200 Gramm Lakritz. Und das ist einfach, weil da oben eine Kultur herrscht, wo einfach schon den Kindern schön Lakritz reingestopft wird. Obacht, kein Salzlakritz, ne? Das ist Erwachsenenlakritz, muss man sowieso mit Lakritz ein bisschen aufpassen, auch bei Schwangeren und so weiter. Und bei den anderen ist es halt... Wir haben noch die funktionierenden, uns warnenden Rezeptoren, dass man Lakritz nicht fressen sollte.
Okay, aber das erklärt jetzt zum Beispiel vielleicht auch, warum wir alle sehr sozialisiert werden mit Kaffee trinken oder irgendwie sowas, weil Kaffee, ich bin ja sehr spät ins Kaffee-Game eingestiegen, muss ich sagen, ne? Während andere mit 20 ja schon irgendwie nicht mehr lebensfähig sind, ne? Und ich habe gesagt, so war es, schmeckt irgendwie nicht, ne? Und ich mag meinen Tee auch nur, wenn viel Honig und Zucker drin ist, aber das würde das erklären, ne? Dass man einfach so, ich trinke Kaffee, weil es tun alle, also ist es nicht giftig.
Ja, exakt so. Und ich habe noch so ein paar Fun Facts zu Lakritze gefunden. Ich habe ab und zu würgen müssen, aber ich habe mich damit ein bisschen auseinandergesetzt. Also Lakritz in kleinen Dosen wird auch als Heilmittel ja eingesetzt. Süßholzpflanze ist seit langen Jahren sehr etabliert, aber eben in großen Mengen. Vor allem, wenn dann auch noch Salmiak mit drin ist, schwierig. Auch Lakritz an sich schwierig, irgendwie für Nierenfunktion, Herzkreislauf, dies, das, Schwangere, habe ich schon gesagt. Und kann auch antiviral wirken, wurde auch im Zusammenhang mit Coronaviren schon sich angeguckt und erforscht. Und Napoleon Bonaparte soll immer ein bisschen Süßholzpulver bei sich getragen haben, hat also auch schon Lakritz gemocht. Und ich habe ja gerade über diese nordischen Länder gesprochen. Es gibt wohl einen riesigen Schmuggel an Süßwaren, unter anderem von Lakritz von Schweden nach Dänemark, weil in Dänemark eine riesige Steuer auf Süßwaren ist und in Schweden nicht. Und da haben sich richtige Kartelle gebildet, dass sie die Süßwaren von Schweden nach Dänemark schmuggeln. Ich lieb's. Und die Razzia hieß Thors Hammer, mit der sie es untersucht haben. Also,
echt?
Ja.
Ich lieb's. Oh mein, wie unfassbar süß. Also ja, es ist doch ein viel schöneres, das ist so ein bisschen, wie heißt dieser Film?
Die Brücke, meinst du, diese Serie?
Nein, ich meine hier die Schokoladenfabrik oder irgendwas.
Schokolade? Charlie in der Schokoladenfabrik?
Ja, Charlie und
welche Süßigkeitenfilm wollen sie haben? Ja.
Ja, stimmt, aber Schokolade ist ja auch so ähnlich. Genau, finde ich total sweet. Ja. Also wenn man das so heimlich, wenn man heimlich irgendwie Süßigkeiten schmuggeln muss. Ja, wusstest du, was ich jetzt gerade kurz gesehen habe, dass im Süden Deutschlands, Österreich und der Schweiz und auch in Südtirol wird Lakritz auch Bärendreck genannt.
Ja, weil es einfach widerlich ist.
Das ist der Grund, ja? Okay.
Nee, ich kenne das auch tatsächlich. Ich bin ja in Bayern aufgewachsen, da wurde es Bärendreck genannt. Aber ja, also Lakritz soll unser, oder könnte unser sechster Geschmackssinn sein. Muss sagen, ne, bei Umami, habe ich ja vorhin schon gesagt, waren sie auch sehr lang sehr kritisch, die internationale Forschungslandschaft. Also es ist jetzt nicht gesagt, dass das wirklich so sein wird und so anerkannt wird. Es gibt auch noch andere Anwärter, um unter anderem die Geschmacksrezeptoren für Fett, Kohlensäure oder für Stärke. Also
für Kohlensäure?
Ja.
Aha.
Der Kampf ist on. Ich bin auf jeden Fall nicht für Lakritz.
Welche Farbe hat Wasser?
Blau.
Julia?
Durchsichtig.
Blau, ja. Ja, eigentlich durchsichtig, oder? Ich finde das so seltsam. Ich habe eine ganz tolle Kindergartenerinnerung daran. Wir sollten nämlich mal im Kindergarten, also ich habe wenig Erinnerungen an Kindergarten, aber daran erinnere ich mich, wir sollten ein Meer malen, ein Ozean oder ein Gewässer, wo es stürmt, so mit Sturm und Wolken, ne, und sowas. Und ich habe, mit Wachsmalstiften sollten wir das machen, und ich habe das Meer lila gemalt, so ein dunkel lila. Und meine Kindergärtnerin hat mich damals verbessert und gesagt, nein, das ist aber nicht richtig, weil Wasser ist nicht lila, Wasser ist blau. Und hat irgendwie das so richtig als falsch hingestellt. Und ich hatte so gedacht, so, hä, aber irgendwie, ich finde es gar nicht so krass falsch. Wasser ist doch nicht immer einfarbig. Also vielleicht hat das ja auch irgendwie mal eine andere Farbe. Dann habe ich irgendwie in so ein Glas Wasser geguckt und denkst, da war ich komplett verwirrt. So, hey, aber das Wasser hat doch eigentlich gar keine Farbe. Ist es nicht eigentlich scheißegal, welcher Farbe ich das Wasser mache? Was für eine blöde Kuh, habe ich mir gedacht. Denke ich mir auch heute noch, weil Wasser kann auch sehr viele verschiedene Farben haben.
Aber also Sina, wenn ich ganz kurz fragen darf. Wie ist das jetzt nochmal? Ist das Wasser blau wegen des Himmels oder ist der Himmel blau wegen des Wassers?
Ja, okay, dann machen wir kurz Exkurs. Warum sagen alle oder warum sagt man alle oder warum sieht man es meistens so, das Wasser im Meer ist blau? Also Sonne schickt Licht auf die Erde, weißes Licht, und weißes Licht bedeutet, alle Farben sind drin.
Ja.
Ne? Also das weiße Licht der Sonne enthält alle Farben des Regenbogens, da ist auch blau drin. Ne? Mhm. Und wenn wir zum Beispiel irgendwas blau sehen, dann ist das meistens, weil die anderen Farben in diesem Farbenmix absorbiert wurden und das Blau wird aber zurückgestreut. Also ich sehe eine Pflanze zum Beispiel grün oder ein grünes Blatt halt grün, weil die Pflanze, die Oberfläche der Pflanze, die absorbiert alle Farben und nur das Grün wird zurückgestreut.
Okay.
Und dann kommt das beim Auge an und dann mache ich so, ah, grün. Okay. Und Wassermoleküle absorbieren halt am liebsten so Farbtöne wie Rot, Gelb, Orange, alles, was irgendwie ein bisschen weiter, genau, was ein bisschen weiter rechts im Spektrum ist, und Blau eben nicht so.
Mhm.
Und wenn das nicht so tief ist, das Wasser, also es passiert ja nicht sofort, das erste Wassermolekül, was oben an der Wasseroberfläche ist, so, okay, alles her, gib mir das ganze Farbspektrum, blau könnt ihr haben. So ist es nicht, ne? Sondern es muss schon ein bisschen tiefer sein, das Wasser, damit es so, damit man nur diesen blauen Anteil hat.
Okay.
Und genau. Und das sehe ich auch nur, weil Wasser, das muss man wirklich, finde ich, dazu sagen, weil Wasser ist ja, da ist ja nicht nur Wasser drin, ja. In so Wasser schwimmt ja noch alles Mögliche und diese kleinen Partikel, die streuen das Blau dann zurück, was da so durchs Wasser umherirrt. Ne? Mhm. Deswegen sehen wir ja dann von außen, wenn wir aufs Wasser gucken, blau.
Okay, das heißt, Himmel und Wasser haben eigentlich gar nichts miteinander zu tun.
Nein, nein, also das sagt man immer, das würde den blauen Himmel reflektieren. Und es wirkt ja auch so ein bisschen so bei so einem schönen Sonnenuntergang am Strand, so romantic, ne? Dann ist das ja auch irgendwie das Wasser so ein bisschen orange und so. Und ja, Wasser reflektiert ja auch so ein bisschen spiegelmäßig, ne? Also das ist ja irgendwo auch richtig. Also es ist auch ein kleiner Teil der Wahrheit, aber eigentlich ist es Wassermoleküle. Physik
basic. Zurück zum Thema.
Genau. Und ich finde das ein bisschen schade, weil es gibt eben natürlich wissen vielleicht viele auch einfach durch Social Media, es gibt natürlich alle möglichen Farben in Gewässern zu finden. Ne? Also mal abgesehen von türkisblauem Wasser und so, gibt es zum Beispiel auch Flüsse, die einfach schwarz sind. Und das ist das Thema, was ich mitbringen wollte. Denn in der Demokratischen Republik Kongo ist der schwärzeste Fluss der Welt, wurde jetzt festgelegt, der heißt Ruki. Man dachte vorher noch, das ist der Rio Negro im Amazonasgebiet, das wäre der schwärzeste Fluss. Aber jetzt hat so ein Forschungsteam unter der Leitung von einer technischen Hochschule in Zürich, hat halt diesen Fluss untersucht und geguckt, okay, wie schwarz ist der? Und festgestellt, das ist der schwärzeste Fluss. Und warum ist der schwarz? Weil da eben auch bestimmte organische Substanzen drin sind, in diesem Fall Huminsäure. Mhm. Und diese Huminsäure ist von Natur aus in Böden und auch in Wasser und so enthalten. Und in diesem Ruki-Fluss ist besonders viel Huminsäure. Deswegen wirkt dieser Fluss schwarz.
Okay, sehr, das ist natürlich auch angenehm. Eine Aufgabe für eine Forscherin oder einen Forscher. Finde das schwärzeste Gewässer.
Ja, ich weiß auch nicht. Manchmal denke ich, ist das einfach eine Punchline? Wollen die damit irgendwie einfach, ist es ein schöner Titel, einfach zu sagen, wir haben einen schwarzen Fluss untersucht, sondern nein, wir haben den schwärzesten Fluss des ganzen Planeten gefunden. Klingt vielleicht irgendwie ein bisschen spannender, ne? Ich glaube, es ist jetzt... Ist jetzt egal, ob der, ich glaube, der Punkt ist einfach in diesem Kongo-Fluss ist einfach mehr von dieser Huminsäure, das kennt man zum Beispiel auch von Humus, Humusböden, Torf und sowas, ne, oder Braunkohle, da ist auch Huminsäure drin, deswegen kommt auch dieser Name. Weiß man einfach, okay, daran liegt's.
Okay, so, also nicht eine krasse Verschmutzung, sondern ganz natürlich, Fragezeichen?
Es ist ganz natürlich. Also das ist einfach, wie bei Humus auch, ne, wenn so Lebewesen irgendwie verrotten, sage ich mal, in dem Fall ist es so die ganze umliegende Vegetation im Umland von diesem Fluss, ne, dann bildet sich eben diese Huminsäure und das Regenwasser spült das dann alles in diesen Fluss rein, ne, und da landet einfach super viel von diesem Kram in dem Fluss. Deswegen ist das so schön schwarz.
Also, wenn du im Kindergarten dein Wasser schwarz malst und dich
die Kindergärtnerin
verwässern will, kannst du sagen, nee, es gibt auf jeden Fall einen schwarzen Fluss.
Es gibt auch pinke Gewässer, ne? Es gibt auch irgendwelche krass grünen, schwefelhaltigen Gewässer und so. Also die nächste Kindergärtnerin, die mich dann irgendwie nervt oder auch vielleicht das Bild der vierjährigen Sina, um nochmal so den Rückblick zu machen, war vielleicht einfach ein Wasser mit sehr viel Carotin.
Ja, drin? Ja.
Carotinhaltig, carotinproduzierende Algen oder so, ne? Danke, Frau Schmidt. Also, sorry, dass Sie da so überhaupt keine Ahnung haben, aber das ist kein normales Gewässer, sondern es ist eben viel Algen mit Carotin, die viel Carotin produzieren. Deswegen ist mein Wasser lila und jetzt lass mich in Ruhe.
Okay, kommen wir zu den wirklich wichtigen Fragen. Mit welcher Hunderasse musst du dich fotografieren, damit du beim Online-Dating die besten Chancen hast?
Ich würde safe sagen Golden Retriever. Alle lieben diese Golden Retriever.
Hätte ich auch spontan gesagt.
Süß und schlabbern und sind trottelig und kuschelig.
Ja, das sind einfach so nette Familienhunde, ne? Na, mal sehen, ob wir da richtig liegen. Du hast ja gerade von schönen Titeln und Überschriften gesprochen. Ich habe mich dazu dann noch breiter informiert als diese eine Umfrage. Ich muss sagen, es war eine Umfrage bzw. ein Experiment. Also die Wissenschaftlichkeit des Ganzen würde ich mal kurz in Frage stellen. Aber es gibt zum Glück viele andere sehr wissenschaftliche Menschen, die auch untersucht haben, was Hunde auf Bildern mit uns machen. Und zwar die Titel, die ich am schönsten fand. Einmal, Wanna See My Dog Pick?
Dann, ungefragt Dogpics darf man eigentlich
immer verschicken. Ungefragte Dogpics sind überhaupt nicht. Doch, die sind auf jeden Fall okay. Dann I Woof You. I woof you, also statt I love you, woof you, ne? Genau. Und dann pausing to swipe. Und zwar nicht pausing wie die Pause, sondern halt paw wie die Hundetatze geschrieben. Pausing to swipe. Das finde ich alles sehr süß, hat mich sehr glücklich gemacht. Okay, also was war jetzt in dieser Umfrage? Ich würde mal sagen, sie ist jetzt nicht ganz schlecht gemacht gewesen. Sie kann schon einen Hinweis geben, aber so wirklich solide, solide wissenschaftlich ist sie nicht. Da kam raus, Männer finden Frauen, die sich mit einem Border Collie abgelichtet haben, attraktiv besonders. Und bei Frauen, fangen wir mal von Platz 2 an, sind die Männer mit Border Collies nur auf Platz 2. Und Frauen finden Hundebesitzer mit Chihuahuas am allerbesten.
Wenn also die Frau swiped auf jeden Fall in die richtige Richtung, wenn dann Chihuahua, wenn der Mann Chihuahua mit
auf. Nicht auf jeden Fall, aber öfter, ja.
Ach so,
diese Chihuahua? Sorry, aber also, ich mache mir jetzt vielleicht unbeliebt, aber Chihuahuas sind meiner Meinung nach nicht gerade die süßesten und hübschesten Hunde. Die sind so Rattengröße, ne?
Das schockt mich auch. Ja, ja, das sind diese kleinen. So. Ja. Hätte ich irgendwie jetzt auch nicht gedacht.
Also wir lieben alle Hunde, aber Chihuahuas auf Platz 1?
Naja. Hier bin ich auch kein Fan von.
Ist ja nur eine Umfrage, ist ja keine Studie.
Ja, ja, genau.
In dem Fall bin ich froh. Aber finde ich ein interessantes Ergebnis. Und ich habe mich dann erstens gefragt, wie ist es denn grundsätzlich mit Hunden auf Fotos? Also was gibt es da an grundsätzlichen Studien? Und welcher Hund wird eigentlich grundsätzlich am hübschesten wahrgenommen? Und da hat die Mathematik nämlich eine Lösung für uns. Also erstmal, es gibt einige solide Forschung dazu, die sagt, dass tatsächlich, wenn du ein Tier oder besonders einen Hund auf deinem Dating-Profilbild hast, die Wahrscheinlichkeit, dass du nach rechts geswiped wirst, wenn die andere Person nach einer Langzeitbeziehung sucht, steigt. Und zwar der Grund, wenn du dich um einen Hund kümmern kannst, kannst du dich vermutlich auch um eine Familie kümmern. Und du bist ein Keeper, ja, eine Keeperin, ne? So, das kommt damit rein. Und was auch noch ein zweiter Fakt ist, dass Hundebesitzerinnen, Hundebesitzer grundsätzlich in der Gesellschaft als einfach nette, umsorgende, kommunikative Personen wahrgenommen werden im Vergleich zu Menschen, die keine Hunde haben oder Menschen, die vielleicht auch Katzen haben. Und das Lustige ist, dieser Effekt funktioniert natürlich auch, wenn das nicht dein eigener Hund ist. Nennt sich dann Dogfishing im Dating-Kontext. Also es gibt schon einen tatsächlichen Begriff dafür. Aber was ich auch sehr lustig fand, es gab dann einen Experten, der dazu auch gesprochen hat, so irgendwie so ein Dating-Experte, der gesagt hat, Lügen haben aber kurze Dackelbeine. Also früher oder später fällt es dann natürlich diese Lüge auf. Aber einen Hund auf dem Profilbild zu haben, kann auf jeden Fall dein Dating-Game ein bisschen absteppen, wenn ich das so sagen
kann. Zumindest beim Swipen. Ne?
Zumindest beim Swipen.
Aber wenn es dann zum ersten Date kommt und dann fragt die Angebetete dich so, wo ist denn dein Chihuahua, der ist so süß. Und, ja, der Chihuahua, der ist leider letzte Woche verstorben, es tut mir leid.
Oh, oder
das ist der von meinem Vater, der ist jetzt wieder bei seinen Eltern.
So. Ja, das fällt dann irgendwann auf. Ich erinnere mich, dass in einem Kommilitonin von mir auch mal was dazu gemacht hat, so zu diesen zu Kindern gibt es übrigens auch Forschung, Kinder auf Fotos, vor allem junge Männer mit Kindern auf Fotos, die drunter schreiben, not my kid. Das lässt die Hormone auch weich kochen.
Ja, ja, das kann ich mir denken.
Bei heteronormativen Beziehungen, also bei Frauen, das so Kidfishing funktioniert übrigens auch sehr gut. Ich erinnere mich, wir waren so damals der erste Jahrgang, die so richtig eben Tinder und Instagram und so untersucht haben. Wir waren so die erste Generation und da ist natürlich einiges entstanden. Und das Interessante ist aber, wenn man mal untersucht, was für Tiere eben überhaupt benutzt werden, ist natürlich bei uns sehr viel Hunde. Aber es gibt auch einige, die ihre Nutztiere benutzen, ganz wenige, oder auch exotische Tiere.
Pferdemädchen.
Pferdemädchen zum Beispiel. Und das ist aber kulturell unterschiedlich. Zum Beispiel es gibt eine Studie zwischen Wien und, ich glaube, Tokio, irgendwas, also ein asiatischer und dann Wien würde ich jetzt mal sagen, mitteleuropäisch. In Tokio sind die Katzen vor allem die beliebten Tiere. Ne? Also man kann jetzt nicht sagen, dass überall auf der Welt das alles funktioniert mit den Doggos und mit den Chihuahuas. Und vielleicht ist auch irgendwo der Papagei einfach das Tier der Wahl für dein
Profilbild. Ja, in Brasilien. Wenn du Brasilien Erfolg haben willst, dann lichtest du dich mit deinem Ara ab. Ja. Ist doch klar.
Ja.
Ne?
Ja. Ich habe mich noch gefragt, wie es historisch war, weil wenn ich so in Museen bin, dann sind ja oft so, keine Ahnung, die Prinzen von damals haben sich ja malen lassen und da sind oft Hunde drauf. Ist übrigens sehr lustig. Diese Hunde sehen oft wahnsinnig schrecklich aus und haben ganz, also es ist wirklich lustig, was für Ausdrücke die haben. Habe mich gefragt, ob das damals auch schon so unterbewusst gemacht wurde. Oh, ich nehme noch einen Hund oder ich habe deine Nase schon ein bisschen korrigiert, aber ich male dir gerade noch einen Hund mit ins Bild. Dann kommst du noch besser an bei der Kunigunde von nebenan. Und als ich so recherchierte, kam mir unter, was eigentlich das erste Bild eines Hundes war. Weil, ne, heute machen wir Selfies mit ihnen, aber wann haben wir eigentlich das erste Mal einen Hund fotografiert? Wahrscheinlich 1850 eine Daguerreotypie. Das ist ein ganz altes Verfahren, um Bilder zu machen. Damals noch mit so Platten und versilberten Kupferplatten. Mm-hmm. Wenn euch das interessiert, schaut da mal rein. Und das war ein kleiner Pudel, der auf einem Tischchen lag. Und wahrscheinlich hat er geschlafen. Er musste auch schlafen, weil so eine Belichtung hat durchaus 15 Minuten gedauert. Also
15 Minuten, okay. Ja. Hoffen wir, dass er wirklich nur geschlafen hat.
Sina, wolltest du nicht über tote Tiere sprechen?
Weiß man ja nicht. Da komme ich jetzt gleich zu. Aber ja, ich weiß es nicht. Ich habe auch gerade eben, was war da nochmal mit, wo waren wir da gerade nochmal bei dem Thema?
Bei den Menschen, die sich schöner haben malen lassen früher?
Ja, genau. Mhm. Ich habe mich gefragt, ob das damals vielleicht auch als Maler oder Malerin irgendwie auch so ein gutes Verkaufsding war. So, hey, ich zeichne oder ich porträtiere sie für so und so viel Gulden und sie kriegen noch gratis einen Hund, einen fiktiven Hund mit drauf und eine Katze. Und ich male sie auf ein Pferd und so. Gar kein Problem, gehört alles zu meinen Standard-Skills. Dass du denkst so, ah, cool, ich will ja bei der Gräfin XY gut ankommen. Können sie mir einen Border Collie drauf, einen Chihuahua, falls es sie damals schon gab.
Damals wahrscheinlich irgend so ein ollen Jagdhund, ne? Heute der Chihuahua.
So, du hast mich ja gerade schon darauf aufmerksam gemacht. Es ging gerade um Tiere und um tote Tiere. Mhm. Tote Hunde habe ich ein wundervolles Thema. Denn Menschen lieben ihre Haustiere ja manchmal so sehr, dass auch der Tod sie nicht scheiden wird. Und das hat man jetzt in Australien auch wieder gesehen, dass diese Urvölker, die noch bevor die Europäer angefangen haben, Australien zu besiedeln, auch wohl ein sehr emotionales Bonding zu ihren, ich nenne es mal, Hausdingos hatten. Dingo.
Dingo. Okay, was ist nochmal ein Dingo? Ist das ein Vogel?
Das sind so Wildhunde eigentlich, oder?
Moment
also,
mal.
Sehen auch
ich war
so
gerade voll
kurz
auf dem falschen Trichter.
Dingo.
Dingo, Dampfer sagt man.
Ist
Trichter.
Schon ein Haushund.
Ah ja,
ja,
ist ein Hund.
Ja, also es sieht aber irgendwie so ein bisschen, ja, so ein bisschen wilder sieht der aus.
Dodo, ich habe gerade an Dodos gedacht. Sorry, okay, ja.
Dodos sind keine Hunde.
Ja, aber Dingo klingt so ähnlich. Okay, zurück zu den Hunden.
Genau. Genau, wir sind bei Dingos. Dingos gibt es in Australien und man hat im Süden von Sydney hat man ein paar Ausgrabungen, hat man festgestellt, dass da Dingo-Knochen ausgegraben wurden, die auch an den gleichen Stellen begraben sind wie menschliche Knochen.
Okay.
Also es sieht so aus, als wären diese Dingos vielleicht mit ihren Härchen mitbegraben worden und man merkt, dass, also man hat so ein bisschen Radiokarbon-Methode geschaut, wie alt ist das denn, ne? Ist das jetzt, von wann ist der Dingo und hat dann gesehen, so die sind auch schon 2000 Jahre alt, also es sind wirklich Dingos, die in der frühen Geschichte in Australien von den Urvölkern anscheinend schon domestiziert wurden und es scheint auch, dass diese Dingos auch mit ähnlichen Ritualen wie die Menschen dann begraben wurden, was ich echt spannend fand. Dr. Lukas Kongoulos, das ist so der Lead Scientist gewesen in dieser Studie, hat auch ein Zitat gebracht, dass diese Ausgrabungen zeigen, dass das Band zwischen People und Dingos ein almost human status hatte. Also fast wie Menschen wurden die auch beerdigt.
Ist ja heute auch so, ne? Ach so, nee. Also das, ich meine, das Band ist so, weiß nicht, wie werden
ja,
Hunde
genau,
heute?
Das Band ist immer noch, ja.
Aber eine kurze Frage. Heißt das, also wurden die nur am selben Ort begraben oder wurden die mit umgebracht, damit sie gleichzeitig begraben werden können?
Das könnte auch sein, aber das weiß man nicht. Man weiß aber irgendwie scheint es, ich meine, auch das würde zu einem sehr innigen Band, würde ein sehr inniges Band bedeuten.
Bis ins Grab.
Mensch und Haustier. Ja. Mhm. Bis ins Grab. Und wenn einer von beiden, ich weiß nicht, wenn der Hund stirbt, dann wäre es andersrum wahrscheinlich nicht gewesen, dass der Mensch dann auch übers Messer springen muss. Genau, das ist inkonsequent, aber der Hund, der muss natürlich dabei bleiben. Man hat auch gemerkt, dass die zum Beispiel, dass die Zähne von diesen Dingos sehr stark abgenutzt waren, dass sie wahrscheinlich irgendwie sehr große Knochen bekommen haben, also vielleicht Essensreste von Menschen, die irgendwie zur menschlichen Ernährung gehört haben. Also man merkt einfach, diese Dingos waren schon, das war, es scheint wohl heartbreaking gewesen
aber,
zu sein.
Aber okay, du meinst jetzt nicht, dass die Dingos Menschenknochen bekommen haben?
Nein,
sondern
nein,
nur,
nein, man
okay.
hat nur, nein, nein,
man hat dann
nur
das
gemerkt,
Känguru
so an
geteilt.
Den ja, auch immer. Ja, das Urkänguru oder was auch immer es war. Okay. Und aber was du da sagst, ist ganz spannend, weil tatsächlich wurden ja in alten Kulturen dann mussten Tiere halt auch irgendwie draufgehen, wenn Besitzer gestorben sind oder irgendwelche hohen Personen in irgendwelchen Kulturen, hat man so gesagt, ja gut, den begraben wir nicht alleine, da muss noch irgendwas mit, weil man weiß ja nicht, was so im Jenseits abgeht. Mhm. Und da
Dingo.
Hat man genau, da brauchst du halt ein Dingo, ne? Manche brauchen auch Pferde. Also es gibt chinesische Ausgrabungsstätte, das ist einfach völlig abgefahren. Im Grab von Duke Jing of Qi, irgendwas 550 bis 490 vor Christus. In diesem Grab sind einfach, also es ist ein großes Grab, ein Grab kann man es nicht nennen, 600 Pferdeskelette sind schön akkurat nebeneinander mit in dieser Grabstätte von diesem Jing of Qi mit dabei. Aber 600 Pferde, ich weiß nicht, was die sich da gedacht haben.
600, ja okay, die wurden dann einfach zack, bang, 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 schön, oida, das geht doch nicht.
Ich verstehe ja gar nicht, wie viele Pferde hatten die denn? Also dann waren die alle weg, oder?
Aber
also,
du bist so 600 Pferde einfach so her.
Ich weiß nicht, wo die 600 Pferde haben, es tut mir auf jeden Fall sehr leid. Oder vielleicht sind die, also die werden nicht alle auch gleichzeitig gestorben sein, so. Aber das fand ich krass. Mhm. Und was ich auch gefunden habe, ist, dass man nicht nur, also man kennt das ja von Ägypten beispielsweise, ne? Es gibt ja sämtliche mumifizierte Katzen und Hunde und so weiter, ne? Aber was es auch anscheinend gab, ist, dass in Großbritannien auch irgendwann 1300 bis 800 vor Christus wurden auch Tierkörperteile gemixt bei so
Begrabungen. Wie so Wolpertinger.
Ja, genau, da wurden so Wolpertinger irgendwie zusammengebastelt. Man hat eine Kuh mit Pferdebeinen ausgegraben oder ein Schaf. Ja, also das ist genau die Geschichte, ne? Also, oder ein Schaf mit so einem eigenen Kopf zwar schon, aber auf der anderen Seite wurde ein Bullenkopf dran gepackt, irgendwie daneben gelegt oder so.
Für
oder
die besonderen Herausforderungen im Jenseits, ne?
Ja, ich weiß es nicht. Also die Leute wissen auch nicht, warum haben die das gemacht, ne? Warum sind die auf die Idee gekommen, so, hey, jetzt ja, mixen wir mal was, ne? Vielleicht, also ich gehe ja davon aus, dass sie einfach irgendwie Langeweile hatten und sich dachten, ach komm, wir verarschen die Leute mal, die 3000 Jahre später hier ein bisschen graben, die dann denken so, wow, es gab früher Pferde mit Kuhhörnern wie oder mit Hörnern wie Kühe.
Woher wissen wir, dass es nicht so ist?
Das ist eine gute Frage.
Ja, wahrscheinlich kann man das dann schon, Genomanalyse, ob das zum gleichen Tier gehört, ne? Das kann man wahrscheinlich
ja,
schon
genau.
Mal,
ja.
Aber krass, Wolpertinger, ich dachte, das wäre so eine moderne Erfindung, aber nein. Uralt.
Nee, das gab's schon immer. Das haben die Leute sich, die haben schon immer irgendwas zusammengepuzzelt in ihrem Kopf oder dann halt auch im Grab passiert. Ja.
Okay. Ja, wir hatten noch mal vor einer Weile hier aus Blaubeuren war das, glaube ich, da haben sie so eine kleine Figur gefunden und dachten immer, dass das ein Pferdekopf ist, genau. Und haben dann jetzt rausgefunden, dass es wahrscheinlich eher ein Bär ist. Vielleicht war es auch ein Pferdebär, ne? Also vielleicht, wir denken aus heute, das muss alles immer ein Tier sein, aber die Leute waren früher auch schon sehr kreativ.
Was ich übrigens auch sehr interessant fand, ich weiß nicht, hast du mal irgendein Haustier begraben? Weil ich habe dann auch so gedacht, ja klar, aber ich würde natürlich auch, mein Wellensittich, der liegt auch, Gott hab ihn selig, liegt auch irgendwo im Garten begraben, ne?
Meine liegen irgendwo im Wald, meine Hasen.
Im Wald, das ist verboten, habe ich gelesen.
Ich glaube, vielleicht liegen sie im Wald.
Julia Nestlen. Vergräbt Tiere, die vielleicht irgendwelche Krankheiten hatten, einfach in der Nähe von Wasserquellen vielleicht sogar. Das darf man anscheinend nicht.
Ich glaube,
also es ist begrenzt so, ne? Man darf schon Tiere im eigenen Garten begraben, aber es kommt ein bisschen drauf an, ne? Also so Hamster, Wellensittich, Hund und Katze, geht schon klar, wenn es eigenes Grundstück ist, ne? Aber es muss halt sichergestellt werden, die dürfen keine anderen Krankheiten haben. Wir sind in Deutschland, es muss also natürlich mindestens eine Schicht von 50 Zentimeter Erde sein, die da drüber liegt, ne? Und darf nicht in einem Wasserschutzgebiet sein und so weiter. Und das Grab muss auch einen Mindestabstand von 1 bis 2 Metern zum nächsten Weg oder zur nächsten Straße aufweisen. Also,
okay. Hier
so traurig,
alles
das
geregelt.
Ist. Auch in der einen Hand das Taschentuch und in der anderen Hand dann den Maßstab. Ja.
Sina, eine kleine Frage habe ich noch zum Ende. Hast du unsere letzte Folge eigentlich gehört?
Ja, aber natürlich habe ich sie gehört. Spätestens dann habe ich sie gehört, als ich gehört habe, was Eneas über mich gesagt hat. Aber da gehen wir jetzt nicht drauf ein. Hört euch die Folge selber an.
Nein, es war so schön, dass du uns eine Sprachnachricht geschickt hast und wir dann auch mit dir ein bisschen feiern konnten. Und ihr habt auch mit uns gefeiert. Wir haben echt wieder so schöne Nachrichten bei uns im Postfach gehabt, wie ihr zu uns kommt. Ne? WhatsApp-Nummer und E-Mail und so, das steht alles in den Shownotes. Aber wir haben sogar Geburtstagsgrüße von Madeira bekommen. Das fand ich total schön. Vielen Dank.
Sehr schön. Ja. Sonnige Geburtstagsgrüße. Vielen, vielen Dank, Matti. War das, ne?
Matti und Heiko hat sich auch gemeldet und. Schön, dass ihr uns hört. Vielen Dank dafür.
Ja, wir haben uns sehr gefreut. Schreibt uns irgendwas, was euch einfällt, ob es jetzt Geburtstagsgrüße sind. Ihr könnt uns auch zur 101. Folge gratulieren. Freuen wir uns auch
drüber. Wir nehmen alles.
Also schreibt es, ja.
Ihr könnt auch zur 101. Folge zur Feier des Tages zum Beispiel Sternchen vergeben auf Spotify oder so oder bei den anderen Podcast-Plattformen, wo ihr uns
hört. Oh ja, da würden wir uns sehr drüber freuen. Ja. Macht das doch gerne.
Statt Geburtstagskerzen ein paar Sternchen auf der Torte. Das hilft uns und auch allen anderen Menschen, damit wir gefunden werden und sie uns finden, damit noch mehr Leute Fakt abhören können.
Genau, damit wir, das Postfach soll explodieren bei der 200. Folge.
Oh, okay. Wann ist denn die 200. Folge? Das ist doch 52 pro Jahr, also in
2025 dann.
Okay. Wir haben langfristige Anlagestrategie. Also, erstmal bis nächste Woche, bis zur 102. Folge. Bis bald.
Ciao.
Die Redaktion hatten Charlotte Grieser und Chris Eckert. Idee Christoph König.
Und wir haben noch eine Empfehlung für euch, eine Podcast-Empfehlung. Nicht witzig, Humor ist, wenn die anderen lachen. Der Podcast geht nämlich jetzt in die zweite Staffel mit dem Host Manuel Stark. Manuel Stark ist Autist, der lacht mal aus Verlegenheit, aber Humor an sich, den versteht er eher nicht so. Und deswegen trifft er sich auch in der zweiten Staffel mit den Größen der deutschen Comedy, um ihren Humor, aber vor allem um die Person hinter dem Gag, besser zu verstehen. Und das Besondere, seine GästInnen können sich nicht wie gewohnt in einen kleinen Gag flüchten. Und so entstehen dann sehr tiefe, ehrliche Gespräche mit Menschen, die sich sonst gerne mal hinter so einem kleinen, schnellen Witz verstecken. In Staffel 2 trifft Manuel auf Gäste wie Felix Lobrecht und Moritz Neumeier, um mit ihnen über ihre Kunst zu sprechen. Staffel 2 ab jetzt immer mittwochs in der ARD Audiothek auf Spotify und auf YouTube mit Video.